SWR 2 Wissen.
Schule als Spiel. Das Leben als Schule. Die Pädagogik des Johann Amos Comenius. Aus der Reihe Große Erzieher von Sabine Stahl. Europa in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, im Zeitalter der Glaubensspaltung. Die mittelalterliche Welt ist zusammengebrochen. Der alte Kontinent wächst in die Neuzeit hinein. Es herrscht Untergangs- und Aufbruchsstimmung. Noch wütet der Dreißigjährige Krieg. Städte, Dörfer und Hexen brennen. Marodierende Soldaten und folternde Inquisitoren verbreiten Angst und Schrecken. Millionen Menschen gehen elend an der Pest zugrunde. Hunderttausende werden wegen ihres Glaubens vertrieben und suchen Asyl. Einer dieser Exilanten will gegen Gewalt und Ignoranz angehen. Er ist überzeugt davon, dass eine bessere Erziehung besser gebildete Menschen schafft und also eine bessere, friedliche Welt.
Es zeigt sich, dass alle, die als Menschen geboren worden sind, der Unterweisung bedürfen. Eben weil sie Menschen sein sollen und nicht wilde Tiere, rohe Bestien oder unbehauene Blöcke.
So schreibt der Theologe Johann Amos Comenius um das Jahr 1632. Comenius gilt als Mitbegründer und Klassiker der Pädagogik, als großer Erzieher und genialer Sprachlehrer. Doch die Geister scheiden sich an ihm und seinem Werk von Anfang an. Den Gelehrten und Philosophen war er zu theologisch, den Theologen zu philosophisch und zu gelehrt. Für die einen war der ernste Mann mit den lockigen Haaren und dem langen Bart ein naiver Schwärmer und Fanatiker, für andere ein vorausschauender Demokrat und Sozialpädagoge. Den breitesten Anklang fand über die Jahrhunderte hinweg seine Didaktik. Viele Pädagogen nutzten sie als eine Art Trickkiste für den Unterricht. Karl Ernst Nipkow, evangelischer Theologe, Pädagoge und Comenius-Forscher aus Tübingen, kennt all diese einseitigen Wertungen und Vereinnahmungen. Sie werden Comenius nicht gerecht, meint der emeritierte Professor. Seine Didaktik müsse in einen viel größeren Zusammenhang gestellt werden.
Er litt an der Verfassung der Gesellschaft und wollte eine von Grund auf erneuerte Gesellschaft. Und diese didaktischen Schriften waren Hilfsmittel. Es ist leider so, dass in der Geschichte der deutschen Pädagogik von den Pädagogen nur der Didaktiker und Methodiker aufgenommen worden ist. Im comenianischen Sinne müsste die Schule und ihre Reform eingebettet werden in eine Gesellschaftsreform. Er ist in dem Sinne ein politisch orientierter Gesellschaftsreformer und Pädagoge.
Im Jahr 1592 wird Johann Amos Comenius als Jan Komenski im mährischen Nifnice geboren. Mit 11 Jahren ist er vollweise. Nur kurz besucht er eine Schule seiner Kirche, der protestantischen Unität der böhmischen Brüder. Dann muss der Junge in der Müllerei seines Vormunds mit anpacken, wie andere Bauern- und Handwerkerkinder auch. Erst als er 16 Jahre alt ist, kann er regelmäßig in die Schule gehen. Mit 19 Jahren schreibt er sich an der Universität ein und studiert Theologie an den calvinistischen Hochschulen in Herborn und Heidelberg. Lernen, Wissen, Bildung werden zu einer seiner Lebensaufgaben. Für die meisten Schulstuben und Lehranstalten seiner Zeit allerdings hat Comenius nur harsche Kritik übrig. Obwohl im 16. Jahrhundert neben den kirchlichen Lateinschulen auch muttersprachliche Schreib- und Rechenschulen eingerichtet wurden, sind es ihm viel zu wenige. Und da, wo es sie gibt, kritisiert er:
Da sind sie nur für einige, nämlich die Wohlhabenden.
Diesen wiederum würden statt Frömmigkeit und Tugend, also wahrer Kultur und Veredelung, entweder nur die tünchefeinen Benehmens und weltliche Nichtigkeiten beigebracht oder mühsam eingepresste, letztlich unverstandene Wissenschaften und scholastische Flausen. So sei es kein Wunder, meint Comenius, wenn aus solchen Schulen statt sanfter Lämmer meistens nur wilde Waldesel und ungebärdige Maultiere hervorgingen.
Schweigen wir davon, dass die Geister kaum irgendwo mit dem wahren Kern der Dinge genährt, sondern abgespeist worden sind mit den leeren Schalen der Worte, mit windigem Papageiengeschwätz und mit der Meinungen Schall und Rauch. Zudem wurde bei der Belehrung der Jugend meistens eine so harte Methode angewendet, dass die Schulen gewöhnlich als Kinderschreck und Geistesfolter angesehen werden.
Nach seinem Studium arbeitet Comenius als Lehrer, Rektor und Priester. Dann, 1618, er ist 26 Jahre alt, beginnt jener verheerende Krieg, der 30 Jahre dauern sollte und ihn endgültig zum Vertriebenen machen wird, zu einem Mann der Sehnsucht. Über 2/3 seines Lebens wird er im Untergrund, im Exil oder unterwegs verbringen. Er wird 2 Ehefrauen und 2 Kinder beerdigen, die an Pest und anderen Krankheiten sterben. 1623 schildert er in seinem Buch »Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens«, wie er an all dem Trübsal, Jammer und Elend fast verzweifelt. Letzten Halt findet er schließlich im Glauben und in sich selbst, in des Herzens Kämmerlein. Das gibt ihm Kraft, sich in dieser fehlerhaften Welt weiter einzumischen.
Nur eines ist möglich, dass wir die Hilfe, die wir unseren Nachkommen leisten können, wirklich leisten. Es könnte dies nicht anders geschehen, meinte ich, als dass die jungen Leute über alle Dinge besser unterrichtet und dadurch aus den Labyrinthen der Welt herausgeführt würden.
1628 entwickelt er im polnischen Exil eine Lehrkunst, die sich auf den christlichen Glauben, auf die menschliche Vernunft und die Natur stützt. Ursprünglich schreibt er sie in seiner böhmischen Muttersprache. Die überarbeitete Fassung veröffentlicht er 1657 in Latein als Didactica Magna. In der Große Didaktik hat Comenius das entfaltet, was der heutige Philosoph Peter Sloterdijk die Idee der Menschenmacherei durch Bildung nennt. Alle Lenker der menschlichen Angelegenheiten sind angesprochen. Politiker, Kirchenmänner, Lehrer und Eltern. Denn sie tragen die Verantwortung für die Kinder, jene Kleinode, die eine bessere Zukunft gestalten können, wenn die Schulen erneuert werden.
Erstes und letztes Ziel soll es sein, die Unterrichtsweise aufzuspüren, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen. In den Schulen weniger Lärm, Überdruss und unnütze Mühe herrsche, dafür mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhafter Fortschritt. In der Christenheit weniger Finsternis, Verwirrung und Streit, dafür mehr Licht, Ordnung, Friede und Ruhe.
In gut humanistischer Manier spickt Comenius seine Didaktik mit zahllosen Zitaten, lässt den weisen Salomo genauso zu Wort kommen wie den antiken Philosophen Platon. Dabei ist er alles andere als elitär. Lange bevor im 18. Jahrhundert die allgemeine Schulpflicht eingeführt wird, propagiert er das, was wir heute als Chancengleichheit, die Gleichstellung der Geschlechter und die Integration von Behinderten bezeichnen würden. Überall, wo Menschen geordnet zusammenleben, schreibt Comenius, sollten Schulen als gemeinschaftliche Erziehungsstätte der Jugend eingerichtet werden.
Die große Didaktik. Die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren. Nicht nur die Kinder der Reichen und Vornehmen sollen zum Schulbesuch angehalten werden, sondern alle in gleicher Weise. Adlige und Nichtadlige, Reiche und Arme, Knaben und Mädchen aus allen Städten, Flecken, Dörfern und Gehöften. Dem widerspricht nicht, dass manche Menschen von Natur aus träge und dumm erscheinen. Gerade das empfiehlt und fordert eine solche Wartung der Geister nur noch mehr.
Comenius' zweite Forderung lautet, sie sollen alles lernen, und zwar rasch, leicht und gründlich.
Das ist jedoch nicht so zu verstehen, dass wir von allen die Kenntnisse aller Wissenschaften und Künste verlangen. Das ist weder an sich nützlich noch bei der Kürze unseres Lebens überhaupt möglich. Aber über die Grundlagen, Ursachen und Zwecke der wichtigsten Tatsachen und Ereignisse müssen alle belehrt werden, die als künftig Handelnde in die Welt eintreten.
Alles bedeutet für Comenius vor allem, dass sie weise im Verstand, umsichtig und sittlich im Handeln und fromm im Herzen gemacht werden, damit sie Gott, den Geschöpfen und uns dienen können.
Unselig wäre die Trennung dieser drei Dinge. Unselig die Gelehrsamkeit, die nicht in Tugend und Frömmigkeit mündet.
Die Lehrer sollen Verstand, Hände und Sprache der Schüler über die Wahrnehmung bilden. Über Auge, Nase und Zunge, Hände und Ohren. Kurz, über eine Didaktik der 5 Sinne. Damit macht er sich zum Anwalt der Anschauung und des praxisbezogenen, effizienten Lernens.
Die Menschen müssen so viel wie möglich ihre Weisheit nicht aus Büchern schöpfen, sondern aus Himmel und Erde, aus Eichen und Buchen. Das heißt, sie müssen die Dinge selbst kennen und erforschen und nicht nur fremde Beobachtungen und Zeugnisse darüber. Denn wenn ich nur einmal Zucker gekostet, einmal ein Kamel gesehen, einmal den Gesang der Nachtigall gehört habe, so haftet all das fest in meinem Gedächtnis und kann mir nicht wieder entfallen.
Auch wenn manche seiner Zeitgenossen Comenius' Vorschläge trivial finden. Seine pädagogischen Schriften für Erzieher und vor allem die Schulbücher für Kinder werden äußerst populär. Eines seiner berühmtesten ist der Orbis Pictus, das bebilderte Buch, in dem ein Lehrer seinen Schüler mit auf die Reise in die gezeichnete Welt nimmt. Das bebilderte Buch ist für verschiedene Entwicklungsstufen gemacht. Das Kleinkind kann sich zunächst die Bilder anschauen, zum Beispiel das Geflügel in Feld und Wald. Wenn das Kind lesen lernt, lernt es die dazugehörigen Wörter, also Eule oder Fasan. Und wenn es lesen kann, findet es Erklärungen dazu in der Muttersprache und in Latein. So wird Comenius als Sprachdidaktiker bekannt, bei dem Begriff und Ding unbedingt zusammengehören.
Das Studium der Sprachen muss parallel zu dem der Sachen fortschreiten, besonders in der Jugend, damit wir sachlich ebenso viel verstehen wie sprachlich ausdrücken lernen. Wir bilden Menschen und keine Papageien. Diese Sprachen sind nicht alle in ihrem ganzen Umfang bis zur Vollkommenheit zu lernen, sondern nur so weit, als die Notwendigkeit es erfordert. Und immer eine nach der anderen. Sonst geraten sie durcheinander.
Typisch für Comenius ist das organische, prozessuale Denken. Ohne dass er etwas von Entwicklungspsychologie oder gar von den viel zitierten Zeitfenstern der Hirnforschung auch nur ahnt, betont er immer wieder, dass Kinder mit Rücksicht auf ihr Alter und ihre Entwicklung zu fördern und zu fordern sind. Denn nur so können sie überhaupt den Lernstoff begreifen und verstehen, ohne überfordert zu werden.
Es ist eine Verirrung in den Schulen, dass man den Schülern vieles auf einmal einprägt. Wer wüsste nicht, dass in den klassischen Schulen den Tag über beinahe von Stunde zu Stunde der Stoff der Lektionen und Übungen gewechselt wird? Das ist so, als wenn ein Schuhmacher 6 oder 7 Stiefel gleichzeitig anfertigen wollte und immer einen nach dem anderen in die Hand nehme und wieder beiseite legte.
Diese Sätze des Comenius sind 350 Jahre alt. Und doch klingen sie in Zeiten des G8-Turbo-Gymnasiums hochaktuell. Der Tübinger Religionspädagoge Karl Ernst Nipko:
Es ist offenbar in der deutschen schulischen Tradition sehr schwierig gewesen, bei den Lehrern, bei der Lehrerschaft und bei den Obrigkeiten, die dann die Lehrpläne verfasst haben, bis heute verfassen, nicht in eine sogenannte Stoffhuberei zu verfahren. Es herrscht offensichtlich ein erkenntnispsychologisch falscher Grundsatz, dass nämlich viel Wissen viel Bildung schaffe. Und der ist falsch. Auch ein großer Pädagoge wie Herder, der 1806 seine Pädagogik verfasst hat, sprach von Vertiefung und Besinnung. Es gab immer wieder große Pädagogen, die betont haben, man solle sich beschränken. Humboldt dachte an ein Gymnasium im Wesentlichen nur mit 4 Fächern. Und was kam raus? Wenige Jahrzehnte später, um 1830, 3 Jahrzehnte später, unter Hegels Einfluss, ein 14-Fächer-Gymnasium. Und alles, was hinzugekommen ist, muss offenbar noch da weiter tradiert werden. Es ist falsch, wenn Kultusminister auch auf die Kritik an der Stoffhülle jetzt bei dem G8-Gymnasium sagen, das sei nach didaktischer Prüfung noch alles zu schaffen. Sie betrügen sich, belügen sich in die eigene Tasche. Das stimmt nicht. Ich empfehle nur immer wieder und beherzige es auch, weniges, aber das gründlich.
Genau das vertrat Comenius. Sein Motto lautete, langsam und so anschaulich wie möglich die Schwierigkeitsgrade steigern. Und zwar von Grund auf. Die Kleinsten sollten im Mutterschoß, der Mutterschule und im Umgang mit gleichaltrigen Spielkameraden mit der Welt vertraut gemacht werden. Dann folgen Muttersprachschule, also das, was wir unter Grund- oder Elementarschule verstehen, und Lateinschule, das Gymnasium. Nach der Universität und durch Reisen, die er jedem zur Horizonterweiterung empfiehlt, sind die Schüler dann reif und gut gerüstet für das Erwachsenenleben. Denn
was ich in der Kindheit noch hätte verbessern lassen, das ist im Alter unverbesserlich.
So aktuell manches heute klingt. Vieles, was Comenius schrieb, hatten vor ihm schon andere Humanisten und Reformer gefordert. Neu an seiner Didaktik war, dass er verschiedene Strömungen in einem in sich geschlossenen System vereinte und dass er mit dem Entwurf der Mutterschule die erste größere Abhandlung über die Erziehung im Vorschulalter überhaupt verfasste. Doch viele, die diese didaktischen Schriften als Methodenarsenal betrachteten, haben dabei überlesen, was auch schon in der großen Didaktik sein eigentliches Anliegen war.
Es geht um das Heil der ganzen Menschheit.
Seine Schulreform sollte explizit Teil einer Gesellschafts-, ja einer Weltreform sein. Davon zeugt auch sein unvollendetes Lebenswerk, die allgemeine Beratung über die Verbesserung der menschlichen Dinge. 1645 beginnt er mit der Niederschrift, 3 Jahre vor dem Westfälischen Frieden, der seinen Wunsch nach Religionsfreiheit und wirklichem Frieden wieder nicht erfüllt. 1655 beginnt der Schwedisch-Polnische Krieg. Plündernde Katholiken brennen die polnische Stadt Lissa nieder. Dabei gehen Comenius' gesamtes Hab und Gut, seine Bücher und Schriften in Flammen auf. Er kann entkommen und wird bis zu seinem Tod 1670 überwiegend in Amsterdam leben. Und auch jetzt gibt er seine Mission nicht auf.
Alle Menschen sollen zur Vollkommenheit ihrer Menschennatur geführt werden.
Comenius nennt den Menschen Vizegott. Und eben, weil er Abbild und aktiver Mitarbeiter des Schöpfers ist, kann und soll er zur Entfehlerung und Verbesserung der menschlichen Verhältnisse beitragen. Wie dies zu bewerkstelligen ist, darum kreist die 7-bändige allgemeine Beratung. Der 4. Band, sozusagen das Zentrum des Mammutwerkes, ist der Pampedia gewidmet, der Allerziehung. Kein Zufall, meint Karl Ernst Nipko.
Daraus geht hervor, dass er der Erziehung und Bildung eine Schlüsselrolle zukommen lässt, genauso wie heute Bildung ein Megathema ist, um mit dem vorigen Bundespräsidenten Herzog zu sprechen. Das hat er schon längst erkannt. Wenn nicht die neuen Generationen angemessen erzogen werden, dann missrät das gesellschaftliche Gesamtleben. Und der theologisch-philosophische Grund alles dessen, was er da verfasst und denkt und handelt, ist die Auffassung, dass die Menschen erzogen werden müssen im Zeichen einer Weisheit, einer Sophia. Und zwar einer Sophia, die sich auf alles bezieht, das rechte Wissen vom Ganzen. Und wenn wir das ins Griechische übersetzen, sind wir bei dem Wort Pansophie.
Nur aus dieser vollständigen, alles in sich schließenden und mit sich nach allen Seiten zusammenhängenden Weisheit erwächst wahre Bildung. Jetzt aber will Comenius nicht mehr nur Kinder und Jugendliche darin unterwiesen sehen. Sein Ziel ist die Bildung einer weisen Persönlichkeit. Und das ist eine Lebensaufgabe. Sie beginnt mit der Empfängnis und der Schule des vorgeburtlichen Werdens im Mutterleib, mündet nach einem tätigen Leben in das Greisenalter und endet in der Schule des Todes mit einem würdigen und seligen Sterben. Alle diese Schulen beziehen sich aufeinander, so wie es die Lebensphasen auf unserem Weg vom Embryo zum Leichnam tun, unser Werden, Reifen, Altern und Verfallen. Das ganze Leben ist eine Schule. Es erfüllt sich bis zuletzt in einem Prozess fortschreitenden Lernens und sich Bildens. Comenius vertritt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Er will Männer und Frauen bilden, die selbst sehen, selbst sprechen und selbst handeln können und der Gesellschaft nach ihren Fähigkeiten dienen. Aber sie sollen dabei die Einheit von Gott, Welt und Mensch im Großen genauso bewahren, wie auch die Einheit von Glauben, Vernunft und Sinneserfahrungen im kleinen Mikrokosmos Mensch.
Für sich singen die Metaphysiker ihr Liedchen. Sich selber klatschen die Physiker Beifall, für sich führen die Astronomen ihre Tänze auf, für sich setzen die Ethiker ihre Gesetze fest, für sich erdenken die Politiker ihre Grundlagen, für sich triumphieren die Mathematiker, für sich herrschen die Theologen.
Enzyklopädisches Wissen ist ein unzusammenhängendes Wissen, additiv. Während seine Pansophie, also seine Allweisheit, wenn man sie so übersetzt, ein zusammenhängendes oder mit einem modernen Begriff ein vernetztes Wissen ist. Es ist ein Wissen von Zusammenhängen, denn alles hängt nach seiner Meinung wirklich miteinander zusammen. Die metaphysische Annahme, also metaphysisch, damit meine ich jetzt eine spekulative, philosophisch-theologische Annahme, ist, dass in der Welt eine harmonische Ordnung herrscht. Leider ist durch den Sündenfall und durch das Böse, das die Menschen tun, das sehen wir allenthalben, vieles in Unordnung geraten. Aber das rechte Wissen ist ein Wissen, das wieder die Ahnung bekommt von dem Zusammenhang zwischen den Sachverhalten und offen wird, ja angerührt wird von der Ordnung in der Natur. der Ordnung am Himmel zählt. Kant war noch auch davon sehr ergriffen und hat ja gesagt, nicht, dass gerade der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir die Leitsterne für meine Orientierung sind. Insofern kann man auch sagen, Comenius zeigt, was Orientierungswissen ist, während wir, auch gerade in den Schulen, hauptsächlich uns auf Verfügungswissen konzentrieren.
Ein solches Wissensverständnis hat einschneidende Folgen für das Lernen. Vernetztes, auf wesentliche Strukturen und Verstehen ausgerichtetes Wissen sollte ethische oder religiöse Grundlagen haben und das Wie und Warum berücksichtigen. Und es kann sich keinesfalls in bloßem Auswendiglernen und sturer Paukerei erschöpfen, so wie es Comenius aus seiner Kindheit kannte.
In diesem Sinne soll die Schule eine Werkstätte der Menschlichkeit werden, ethisch gesehen, und methodisch, didaktisch gesehen, eine Schule des frohmachenden, freudigen, kreativen Lernens.
So also verstand Comenius Schule als Spiel. In Ungarn versuchte er, eine solche Schule aufzubauen, im Sinne eines pansophischen Instituts. Aber er scheitert, weil die Lehrer, wie er schreibt, den freien Geist wie einen Sklaven behandeln und Autorität allein auf finstere Mienen, harte Worte und sogar Prügel gründen. Ein harter Schlag für ihn, der so hochfliegende Träume von einer erneuerten Schule hat, von einer Institution, in der Verantwortung für sich selbst und für das Gemeinwohl gelernt und vorgelebt werden sollte.
Bei Comenius hängt das Lehren und Lernen noch an etwas anderem, dass nämlich die Lehrenden und die Lernenden den richtigen Standort gewinnen in der Welt. Comenius hat viele, viele Male die Metapher des Lichtes verwendet. Erkenntnis heißt, dass man im Lichte steht, dass die Welt hell um einen wird, sich nicht verfinstert, sondern alles klar erkennbar wird. Woher kommt das Licht? Das Licht kommt letztlich von Gott, wie die Sonne, die alles durchstrahlt. Ich muss mich in die richtige Position, in den richtigen Stand hinein versetzen, dann wird das Licht mich aufklären. Jetzt wage ich den Begriff der Aufklärung schon auf den Frühaufklärer Comenius anzuwenden. Nur, die Aufklärer haben sozusagen das Buch der Heiligen Schrift, der Offenbarung durch die Bibel ausgeklammert und sich dann nur noch auf Natur und Vernunft verlassen.
Was ich für die Jugend schrieb, habe ich als Theologe, nicht als Pädagoge verfasst.
Der Protestant Comenius stellt seine Pansophie auf ein zutiefst christliches Fundament. Von da aus sucht er den Dialog zwischen den Wissenschaften, den Konfessionen, den Menschen. Über 100 Jahre vor dem großen Aufklärer Immanuel Kant fordert er den Weltfrieden, setzt sich dafür ein, dass sich die evangelischen Kirchen untereinander und diese wiederum mit den Katholiken verständigen sollten. Er ruft dazu auf, wissenschaftliche, religiöse und politische Gremien zu gründen, einen Weltbildungssenat wie die heutige UNESCO, ein weltumspannendes ökumenisches geistliches Konzil und ein Weltfriedensgericht. Gemeinsam sollte man sich in einer Weltversammlung um eine neue bürgerliche Ordnung bemühen.
Aber noch mehr. Er hat Briefe geschrieben an den Sultan in Konstantinopel. Der hatte seine Truppen ziemlich nah hier in Europa stehen. Die waren gar nicht so weit weg damals. Und er hat ihn gerühmt, dass er ja auch von Gott erleuchtet sei und dass das Christentum und der Islam immerhin an den einen Gott als den Schöpfergott glauben. Ja, bitte, was ist das für eine vorausschauende weltpolitische Linie?
Zwar polemisiert Comenius bisweilen auch gegen Ungläubige, Türken und Juden, jene, die die Dreieinigkeitslehre ablehnen. Doch immer wieder besinnt er sich auf die gemeinsamen Grundlagen aller Menschen und allen Glaubens, auf das eine große Ziel. Zwar war Comenius mit Leib und Seele Tscheche, doch einen Nationalismus im heutigen Sinne kannte er nicht.
Er schreibt in seiner Spätschrift Unum Necessarium, das einzig Notwendige. Er wendet sich an die ganze Welt, damit sie zur Vernunft kommt. Denn erstens, ich zitiere, wir sitzen alle in dem großen Welttheater. Was gespielt wird, geht uns alle an. Alles Licht erhalten wir von der Sonne. Und Gott verdanken wir es, der uns das Auge dazu gegeben hat. Damit meint er auch, alle Erkenntnis haben wir letztlich von ihm. Und zweitens, die ganze Menschheit ist der Stamm, ein Geschlecht, eine Familie, ein Haus.
D. Dem ganzen Körper kann es nur gut gehen, wenn es allen Gliedern insgesamt und jedem für sich wohl ist. Nicht anders ist es in der Ordnung der menschlichen Gemeinschaft. Ein Mensch steckt sich am anderen an. Gemeinde an Gemeinde, Volk an Volk. Wer sich daher nicht ernstlich wünscht, dass es der ganzen Menschheit gut gehe, der vergeht sich an ihr. Er ist aber auch kein wahrer Freund seiner selbst, wenn er sich wünscht, als Gesunder unter Kranken, als Weiser unter Dummen, als Guter unter Schlechten, als Glücklicher unter Elenden zu leben.
In der globalisierten Welt des beginnenden 21. Jahrhunderts lassen solche Sätze aufhorchen. Zwar können die Rezepte und Lehrsätze des Comenius nicht die heutigen sein, aber für Karl Ernst Nipkow sind viele seiner Gedanken nach wie vor aktuell. Der Theologe hat sich intensiv mit Friedenspädagogik beschäftigt, wirkte auch in dem 2005 erschienenen Opus Comenius und der Weltfriede mit. Die Friedenserziehung, so lautet Nipkows trauriges Fazit, ist in der deutschen Pädagogik über Jahrhunderte hinweg ein Stiefkind gewesen, bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Noch immer gelte, nach einem Spruch des Norwegers Johan Galtung, wir leben in einer Welt, die von struktureller Gewalt geprägt ist. Und genau deshalb stellt sich auch für uns die Frage nach Inhalt und Sinn von Erziehung und Lernen, nach einer Schul-, Gesellschafts-, ja, vielleicht auch Weltreform.
Die hauptsächliche Aktualität heute ist nämlich nicht seine Aktualität bei den Prinzipien der Anschauung, der Wahrnehmung und so weiter oder des leichten Lernens, sondern Comenius ist der erste europäische Friedenstheologe, Pädagoge und Politiker. Es ist eine schreckliche Geschichte. Im 19. Jahrhundert waren die Deutschen von ihrem Nationalismus geradezu besoffen und haben eher eine preußische Kriegspädagogik entwickelt, als etwa an den Frieden zu denken. Wir haben uns an Gewalt weithin gewöhnt. Und solange nicht die Gesellschaft insgesamt eine überzeugende Friedenspolitik durch den Staat betreibt, lernen unsere jungen Generationen zu wenig, was man auch mit dem christlichen Wort der Versöhnung bezeichnen kann.
Wir sind alle Bürger einer Welt, ja, alle ein Blut. Einen Menschen hassen, weil er anderswo geboren ist, weil er eine andere Sprache spricht, weil er anders über die Dinge denkt, welche Gedankenlosigkeit. Gewalt sei ferne den Dingen.